cannot be serious!
Herbst 82. In einer langen Nacht in der legendären Disco B-Sirs in Hamburg-Eppendorf überredet der Uralsteraner Peter Ballauf sowohl Roland Krüger als auch JC Engelke zu Alster zu wechseln. Das war der Beginn einer bis heute andauernden Erfolgsstory, der Club an der Alster Tennisherren, phasenweise in der zweiten Bundesliga. Die Weichen wurden gestellt für alle Neuzugänge der folgenden Jahre und den rasanten Aufstieg des Teams am norddeutschen Tennishimmel. Ballis sportliche Entwicklung verlief parallel dazu ebenso rasant. Zwischen 1987 und 1990 war er Profi. Career High ATP 193 und im Doppel ATP 115. Später war er erfolgreicher Jungsenioren- und Seniorentennisspieler. Im Laufe der Zeit musste sein Körper den Strapazen Tribut zollen. Die Knieprobleme wurden eminent. Freut euch auf zahlreiche Anekdoten von und mit Peter Ballauf. Lars, wir hatten bis jetzt großartige Sprachnachrichten von Johannes Strate, von Lars Kirschner, von Julian Reister. Aber heute haben wir die beste Sprachnachricht von allen.
Ja, man kann sagen, wir haben das Sprachnachrichten-Game haben wir heute neu erfunden.
Peter, das war ein Riesenaufwand, lieber Peter Ballauf, herzlich willkommen. Ein Hallo. Riesenaufwand, diese Sprachnachricht aufzutreiben.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, wir wollten zu Recht auch. Tom hat keine Kosten und Mühen gescheut, um das möglich zu machen. Du hast uns einen Hinweis gegeben, dankenswerterweise. Das ist nicht immer so bei allen Gästen, dass wir da so einen eindeutigen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen, den du uns gegeben hast. Und ich könnte stolzer nicht sein am heutigen Tag, dass es uns gelungen ist, diese Sprachnachricht zu besorgen.
Hast du eine Idee, von wem wir eine haben könnten?
Ich habe überhaupt keine Idee.
Von meinem
Coach Harun Ismail? Oder?
Das wäre eine andere Alternative gewesen, die ich auch mit Alexander von Hugo, einem der folgenden Gäste, kurz angesprochen habe. Ich habe auch eine E-Mail nach Simbabwe geschrieben, habe noch keine Antwort.
Okay.
Harun Ismail,
aber Legende. Wenn die kommt, schneiden wir die noch rein, auf jeden Fall. Lieber Harun,
die ist noch
if
unterwegs.
You hear this, please answer our email.
Many people listen in Zimbabwe. Hello.
Wir sind auch, glaube ich, unter den Top 10 in Zimbabwe, unter den Tennis-Podcasts.
Hau raus das Ding. Seit drei oder vier Tagen freue ich mich drauf.
Hallo Peter, hier ist Renata Tomanova. Es ist schön zu hören, dass ich dein Jugendschwarm war am wunderschönen roten Baum, wo wir beide tolle Zeit erlebt haben. Liebe Grüße aus München und dir alles Gute. Ciao.
Es ist die erste Sprachnachricht einer Grand Slam-Siegerin, die wir bekommen haben. Und du, Peter, lieber Peter Ballauf, du musst uns ein bisschen aufklären, denn in dem Fragebogen, den ja alle unsere Gäste vorab zur Vorbereitung bekommen, hast du geschrieben, dass Renata, als sie am roten Baum gespielt hat und du dort Balljunge warst, dass du hast dich verliebt. Wie alt warst du da?
Ich würde sagen 14.
Ja. Und 14 Renata vielleicht. Wahrscheinlich Mitte 20, irgendwie sowas.
Ich schätze, sie ist vielleicht 4, 5 Jahre älter. Sie war sicherlich ein sehr junges Mädchen, natürlich eine junge Frau. Und
ja, okay.
Damals das Turnier, wir sind ja damit aufgewachsen auf der Anlage und waren eben Ballkinder und es spielten Herren und Damen zusammen und das erinnere ich ganz genau, wie ich begeistert war und angetan war von dem Lächeln und wie sie gespielt hat. Und
hat sie in dem Jahr gewonnen am Roten Baum? Und über welches Jahr sprechen wir?
Also wir sind ja 1976 geboren, Peter, nur mal einen dezenten Hinweis.
Ja.
So, in welchem Jahrzehnt wir uns bewegen.
Wir bewegen uns in den 70er Jahren.
Und hast du eine Ahnung, worum sich dein Tennisabitur heute drehen könnte? Renata Tomanova. Also vielen Dank für die Sprachnachricht.
Ja, großartig.
Ganz, ganz groß. Und wirklich, ich habe eine halbe Stunde gegoogelt.
Du bist ja ein Club an der Alster Urgestein, kann man sagen.
Fast geboren worden dort.
Genau, fast auf dem Clubgelände geboren worden. In welchem Alter hast du angefangen, beim Turnier dabei zu sein, als Balljunge oder als Fan?
Und man fing, glaube ich, so mit 11, 12 an als Baujunge.
Ja.
Und das haben wir viele von uns ja gemacht, die so dort Tennis und Hockey gespielt hatten.
Und wie gut, um da jetzt nochmal auf das Renata-Jahr zurückzukommen, wie gut warst du selber mit 14, 15?
Oh, ich war nicht wirklich gut in der Jugend als Tennisspieler. Ich war einmal irgendwie im Verbandstraining. Ich habe mich, glaube ich, in der Jugend zweimal für die Hamburger Meisterschaften qualifiziert und habe zweimal richtig einen auf die Nase gekriegt in der ersten Runde.
Okay.
Einmal von Frank Pöttgen.
vom
und einmal von Ricky Osterthun, das ist, glaube ich, okay.
Ja, Ricky kennen wir natürlich alle, ja auch Davis-Cup-Spieler. Ja.
Also wenn Markus Zirkel in dem tollen Podcast von euch mit ihm gesagt hat, er wäre ein Spätstarter gewesen, dann
trifft das auf dich
was noch viel, viel später ist als Spätstarter.
Aber, ja, okay. Das heißt, du hast
ich war kein wirklich guter Spieler. Im Verein war ich schon Clubmeister hier der Junioren und sowas, ja. Aber Club an der Alster war damals kein sehr sportlich guter Club, da waren Clipper und andere Vereine viel besser.
Im Tennis. Hockey im Tennis. War ja, als da immer gut, ne?
Ja, fing da zu der Zeit dann so an.
Ja, okay.
Mit unserer Mannschaft. Wir waren im Hockey im Grunde fast besser als jetzt im Tennis. Wir waren auch, habe ich auch mitgespielt, Hamburger Meister, Norddeutscher Meister. Wir waren bei den deutschen Meisterschaften dabei in der Jugend. Ich habe bis 18 fast gleich viel Hockey gespielt.
Okay, alles klar, interessant.
Habe dann auch noch beim zweiten Herren Hockey noch ein bisschen mitgespielt, erste dann nicht mehr. Und dann auf Tennis gesetzt.
Und dann hast du aber doch auch, nachdem du mit der Schule fertig warst, hast du ja relativ viel und sehr intensiv Tennis gespielt, was dich in der Weltrangliste bis auf dein Highest Ranking 193 gebracht hat.
Ja, irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr so genau, kann 193 sein? Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas in 170ern, ne?
Okay, dann machen wir 170 draus, aber wir haben irgendwie 193 recherchiert.
Ja. Ja, Tom das kennt stimmt. Das, der sagt ja auch immer, er stand Top 50. Insofern, das runden wir gerne nach unten.
Ja, ich hatte noch Uni, habe BWL angefangen, Vordiplom und dann eigentlich mit 23 gesagt, jetzt mache ich das mal nur. Da gab es ein Schlüsselspiel, wo wir mit unserer Mannschaft in der Regionalliga-Bundesliga-Aufstiegsrunde waren.
Erzähl mal.
Und die Mannschaft war Club an der Alster.
Das war 86, Boris hatte gerade zweimal Wimbledon gewonnen. Ja. Ne? Wir spielten Bundesliga-Aufstiegsrunde und es kam Thomas Muster mit Kelkheim, einem zusammengekaufte Mannschaft, die aufsteigen wollte. Der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Nummer 40 in der Welt.
Hessen, ja.
Und ich führte im ersten Satz 5-0, 40-15. Haben Rückhand Longline Winner 10 cm noch ins Ausgesetzt. Oh. Was eigentlich dann.
Gegen Muster. Du hast gegen Muster gespielt.
Ja, habe dann den Satz 7-5 verloren. Und was eigentlich gut war, ist, dass ich den zweiten dann auch 7-5 verloren habe und nicht 6-1 oder so.
Ja.
Und irgendwie habe ich dann nachgedacht, dass wenn man dem einen reinhaut hinten, kriegt er ihn ja auch nicht.
Und Muster war zu der Zeit ja schon
auf dem Weg nach oben.
Der stand wahrscheinlich schon so, vielleicht sogar erste 100 oder
ja, 40.
Noch
40.
40.
40.
Ah, okay.
Und okay, bis dahin hatte ich so Beda-Turniere gespielt, ne? Wie man das hier so spielte. So Emden, Cuxhaven und ein bisschen Blankenese und was es halt so gab. Ja.
Norderney.
Ja, genau.
Und so.
Und dann,
Warsteiner Grand Prix-Serie.
Genau.
Aber das war das Schlüsselerlebnis.
Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte mal ein Jahr versuchen, Profi zu sein.
Mhm.
Und dann habe ich mich hingesetzt und mir überlegt, wie ich das mache und mit meinen Eltern gesprochen. Und eigentlich eine der ersten Anekdoten. Ricky Osterthun, der Name fiel ja schon, den kannte ich also, weil der großartiger Spieler, viel Talent in Hamburg, in der Jugend vorne. Ich
Top 100
in Deutschland,
in der Welt.
Top 100 in der Welt.
Ja.
Und ein ganz entfernter Verwandter sogar von mir. Weiß ich nicht, Cousin dritten oder vierten Grades. Ja, dann habe ich Ricky angerufen und wie gesagt, der ist ein Jahr jünger als ich, glaube ich, jahrgangsmäßig. Der war also schon dann 22 und spielte international Turniere. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Ricky, ich würde gerne mal mit dir mal einmal eine Stunde trainieren dürfen. Und was viel wichtiger ist, ich würde dich gerne danach zum Essen einladen und dann hätte ich ein paar Fragen, die ich stellen würde. Und das hat er gesagt, das macht er. Und dann haben wir eine Stunde Tennis gespielt in der Verbandshalle in Horn, weiß ich noch genau, sind danach ins Blockhaus, da in Wandsbek an der Ecke.
Ja.
Und ich hatte meine Checkliste dabei, meine Fragenliste. Lieber Ricky, wie wird man Profi?
Ach Quatsch.
Wo meldet man sich für ein Turnier an? Wie verabredet man sich zum Training? Wo bucht man Flüge? In welche Hotels geht man? Wie funktioniert das alles?
Ja.
Ganz lange Liste. Hat er mir alles erzählt. Und nett und hat gedacht, ich bin bekloppt.
Ja, okay. Aber da kommen wir ja schon auch dann zu deinen größten Erfolgen, weil du hast ja große Erfolge gefeiert. Du hast Andrés Gómez besiegt. French Open Sieger. Wieder. Die 20-Jährigen wissen nicht, wer Andrés Gómez ist. Lars hatte den im Zimmer hängen, über seinem Bett. Ja. Linkshänder aus Ecuador.
Richtig.
Und du hast ihn niedergemacht.
Ja.
War das der größte Sieg?
Wahrscheinlich schon der größte Sieg zu der Zeit. Er kam gerade aus, das war vielleicht auch das Glück, aus, ich glaube, Barcelona oder Madrid vom Turnier und hatte Lendl im Endspiel geschlagen.
Oh.
Und er hatte einen Late-Start erste Runde gekriegt und ich kam aus der Quali, war ganz gut eingespielt. Er hat wahrscheinlich einen Tag gefeiert und einen Tag Pause gemacht und dann haben wir in der ersten Runde gegeneinander gespielt und dann ging das ganz gut aus für mich. War
auf Asche?
Auf Asche, ja. Ja. Genau. Weil erster Satz war 6-0, da glaube ich brauchte er das, um wach zu werden. Dann zweiten habe ich glaube ich irgendwie 6-3 verloren und im dritten lag ich 4-3 hinten und habe dann glaube ich wirklich richtig, richtig gut gespielt. Ein bisschen Glück kommt dann noch dazu und ja, dann den Satz 6-4 gewonnen. Ja. Aber ich erinnere, dass der hatte die schnellste Vorhand, die ich je gesehen habe.
Andras Gomes.
Ja, unvorstellbar, die Vorhand. Das okay. Ich führte 40-0 im ersten Spiel und schlug ein Vollbrett ersten Aufschlag ihm in die Vorhand. Und der Ball schlug neben mir ein und machte, glaube ich, einen 25 cm langen Abdruck. Und ich dachte, hoffentlich kriege ich den nie ab.
Ja gut, das geht natürlich nur mit welchem Schläger, lieber Tom?
Yonex.
Ja, genau. Ah, guck mal an. Ja. Bisschen Ahnung hast du ja doch.
Du hast bis heute gedacht, das ist ein Rechtshänder. Ja. So ist es doch.
Mit beidhändiger Vorhand allerdings. Ja,
genau. Im nächsten Jahr hat er dann Paris gewonnen, das gegen Agassi im Endspiel, glaube ich. Ne?
Ja, aber ich meine, du kannst ja stolz drauf sein. Und
absolut.
Auf weitere Erfolge. Doppelsiege im Challenger, Grand Prix, Gomes gewinnt, Krajicek, Camporese, Omar Camporese.
Einer meiner absoluten
Niedergesprungen.
Ja, ist in eurem Podcast schon mal aufgetaucht. Ja, Omar Camporese, ein Riesenspieler. In Ulm geschlagen, ja.
Mancini, Alberto Mancini,
der Argentinier. War mal Top 10, glaube ich, sogar später.
Wahnsinn, Carlos Costa, ganz großer Spanier.
Ja, total. Im Team von Nadal.
Ne? Ja. De Lettre und Geier, dreimal Smiley. Steht hier.
Ja, weil der hat irgendwann mal beim Handshake mir in die Hand gebissen.
Wie bitte? Was hat er?
Er wollte mir in die Hand beißen beim Handshake.
Schön. Die Motivation dahinter, hinter diesem Move, habe ich auch noch nicht gehört. Und bitte, bitte, liebe Kinder, nicht nachmachen. Nicht beim Shake Hand dem Gegner in die Hand beißen.
Keine gute Idee.
Nein. Okay, auf jeden Fall eine positive Bilanz. Geier auch mal Top 200 gewesen in der Welt.
Ja, und auch hier so in der Hamburger Jugend, ja, mit Ricky Osterton, Patrick Buhr. Es war ein ganz starker Jahrgang. Michael West war noch ein bisschen jünger, Tore Meinecke.
Ja, stimmt.
Die das hast war, du das alle. War
eine starke Zahl.
Genau, die hast du alle gespielt, ne?
Ja, in der Jugend eben nicht, weil die alle viel, viel besser waren. Okay. Und in der Jugend gar nicht gegen die aufgelaufen bin.
So groß war der Unterschied.
Der Unterschied war riesig. Gegen die habe ich alle glatt verloren.
Aber Hamburg eine Hochburg. Muss man sagen.
Absolut zu
der damals Zeit. Damals ja. Damals ja. Du hattest gemutmaßt, ob wir eine Sprachnachricht von Harun haben, deinem Coach.
Ja.
Wie bist du an deinen Coach gekommen? Ich meine, du hast Ricky Osterton erstmal gefragt, wie man Tennisprofi wird. Hat er dir auch noch verraten, wie man Coach findet? Oder wie kam das?
Mal ganz am Anfang war mir ja klar, ich bin sicherlich nicht der Talentierteste. So, dann hast du ja irgendwie nur zwei Möglichkeiten, doch ein bisschen erfolgreich auch zu sein. Du musst A, härter arbeiten als die anderen. Das ist ziemlich einfach. Das ist steuerbar. Kann man machen oder lassen.
Ja.
Muss man wollen natürlich. Und das Zweite ist vielleicht gut geplant. Ich will nicht sagen intelligent spielen, weil das was mit schlau zu tun hätte. Aber sich eben einfach versuchen, gute Gedanken zu machen, wie man sich auf dem Platz aufstellt, wie man spielt. Mhm. Das Beste aus seinem Spiel auch rauszuholen. Ja. Es gibt ja manche, die spielen toll, aber gewinnen die Partie am Ende irgendwie nicht.
Ja.
Und ich glaube, ich habe aus den Möglichkeiten dann schon versucht, viel eben zu machen und
war Matchhärte nennt man das, glaube ich, eigentlich
immer
so, ne?
Ja, auch irgendwie zu wissen, was man kann, auch zu wissen, was man nicht kann vielleicht und ja, mit der entsprechenden Energie und Einsatz dann wirklich alles zu geben. Das ist dann nötig. So, und wenn ich das anfange und sage, Ricky, wie wird man Profi, dann habe ich mir das eben alles organisiert dann anschließend, um das auf den Weg zu bringen und wollte ja eigentlich nur mal einen Punkt haben und meinen Namen da auf Nummer 1300 irgendwo sehen und dann mir das vielleicht mal übers Bett hängen. Dann lief es halt ein bisschen besser und dann merkte ich aber nach 2-3 Jahren, da stand ich dann so 200-300 dazwischen so und dass ich so im Challenger-Viertelfinale spiele und aber irgendwie nicht weiterkomme. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist wohl meine Grenze erreicht.
Ja, okay.
Bin ja auch alleine los. Markus Zöckel hatte das auch erzählt im Podcast, dass man ja erstmal alleine losfährt. Das ist auch so, woher soll es denn sonst auch kommen? Und dann hatte ich aber erlebt, wie andere mit dem Coach unterwegs waren.
Ja.
Da hatte ich einen Amerikaner, mal angefreundet, netter Typ, der hatte einen Coach, den ich ganz gut fand und ich wusste, der hörte auf zu spielen selber, wollte dann studieren gehen. Und den habe ich angerufen, weil ich habe gesagt, wenn ich es überhaupt noch weitermache, dann nur noch mit Coach.
Ja, okay.
Hab Gott sei Dank die Unterstützung meiner Eltern gehabt, auch finanziell dafür, das ist natürlich eine Bedingung, sonst hätte das nicht geklappt.
Sonst geht's nicht, ja.
Ja, dann meine Eltern haben gesagt, okay, mach das, darfst du machen. Dann habe ich den angerufen und hatte den Coach dann auch an der Leitung und fragte, ob er das machen würde, weil er ja jetzt frei wäre. Nee, er wird eigentlich nicht mehr rumreisen wollen, aber er wüsste jemanden. Dann sagte ich, ja, wer? Und dann sagte er, ja, Harun Ismail, der wäre Coach vom Davis Cup Team Belgien.
Ja.
Und den würde er kennen und der wäre da unzufrieden. Und da hat er mir die Nummer gegeben. Und dann habe ich Harun Ismail angerufen. Und dann haben wir ein paar Gespräche geführt. Und dann hat der gesagt, okay, ich mache das mal für 6 Monate.
Ja, okay.
Und ja, dann hatten wir das erste Turnier in Casablanca. Da haben wir uns getroffen. Im Februar oder März.
Direkter Kaltstart.
Direkt, Saison losging. Direkt, das war über den Winter. Angefangen. Über den Winter und dann, weiß nicht, 2-3 Monate später dann das erste Turnier.
Ja, ja,
okay. So einen Vertrag gemacht, habe ich selber auf der Schreibmaschine so getippt. Ja. Ne? In Englisch, Harun gets so und so much every week und expenses und so weiter.
Ja, ja, ja. Okay.
Das ist aufregend. Also das, was auch,
wo hat der, wo zitiere hat der jetzt
Markus Söcke ein paar Mal, aber der, man lernt für sich selbst natürlich unglaublich viel fürs Leben.
Ja, 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 in der Tat. Ist.
Und der lebte in den USA mit Familie, mit 3 Kindern.
Ah ja, okay.
Und war aber eben immer in Sachen Tennis unterwegs, wie gesagt, mit dem belgischen Verband im Vertrag gewesen, hatte den aber aufgelöst und war in dem Sinne frei. Und dem hat das gefallen und zugesagt und haben wir angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich schon in der ersten Woche wirklich festgestellt, dass das, was ich als hart empfand an Training, was vielleicht sogar eher überdurchschnittlich war schon,
ja,
dass das nichts war.
Okay,
das war,
da ging es nochmal ganz anders zur Sache.
Er hat gesagt, trainier mal 2 Tage so, wie du immer spielst, ich gucke mir das nur an.
Ja.
Dann habe ich die 2 Tage natürlich intensiv und hart und warm machen und Vorbereitung und Stretching und keine Ahnung, alles gegeben. Und dann sagte er nach den 2 Tagen abends beim Essen, okay, und ab morgen fangen wir an zu trainieren.
Oh. Was hieß das konkret? Hol uns mal ab. 3. Tag, Harun übernimmt das Zepter. Ja. Was war dann anders?
Morgens um 10 das erste Mal die Standardübung gemacht. Die Standardübung war also 1 Stunde lang immer 5 Minuten Abschnitte. 5 Minuten also Vorhand Cross, 5 Minuten Rückhand Cross, 5 Minuten Vorhand Longline, 5 Minuten Rückhand Longline. Klingt jetzt einfach, wenn man aber nach jedem Schlag in die Mitte zurück muss des Platzes, wird es schwierig, weil ich am Anfang den 2. Ball nicht mehr gekriegt habe. Weil du schlägst den Vorhand Cross und rennst in die Mitte zurück und der schlägt den Vorhand Cross zurück. Der spielte ziemlich gut, der war mal erster 100. Ne?
Ja, also
der war jetzt 10 Jahre älter als ich, aber der spielte noch Rückhand nicht ganz so stark, weithändig, aber Vorhand ziemlich gut. Und also für Bälle schlagen und so, total ausreichend sicher. Ja, und dann spielt er den nächsten Cross und ich stehe noch in der Mitte. Und dann denkst du, das kann ja nicht gehen und dann irgendwann fängst du an, da hinzuhauen. Und das machst du 1 Stunde. Ne? Am Netz genauso, Volley, außen in die Mitte, außen in die Mitte, außen in die Mitte. Ist ja noch schwieriger.
Ja, allerdings.
Schmetterball, Netz berühren, Schmetterball, Netz berühren, Schmetterball, Netz berühren.
Okay.
Da bist du nach 1 Stunde fertig.
Bisschen Bresnik-mäßig.
Und nach der Stunde dann 2 Stunden normales Training.
Ja.
Nachmittags 2 Stunden Training und danach Lauftraining. Da wollte ich nach 10 Minuten im Sand laufen, am Strand wollte ich aufhören. Da ist er rückwärts vor mir hergelaufen. Kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, muss ich wirklich sagen, weil ein so ein irres Erlebnis. Er ist rückwärts vor mir hergelaufen und hat den Rocky-Song gesungen. Ne? La la la, la la, rückwärts vor mir her, damit ich weiterlaufe.
Ja, ja, das ist geil. Ich meine,
der Thema war, glaube ich, auch fitter als ich. So ein Inder, weiß ich nicht, 55 Kilo, 60 Kilo vielleicht. Klein und unglaublich schnell und...
Und ja, eine unglaublich positive Ausstrahlung, ein gewinnendes Lächeln. Also ja, ich durfte ihn auch 1-2 Mal kurz kennenlernen, nicht bei ihm trainieren, aber er hatte eine unglaublich positive Art. Aber der hat ja auch in den Arsch getreten dann.
Ja, natürlich.
Und geschimpft, also ich kann mir das gar nicht vorstellen bei dem. Hat er richtig gesagt, Peter, so geht's nicht.
Peter.
Ja, das hatte eine Vorstellung, wie trainiert werden musste. Mhm. Wir haben ein paar Sachen dann noch ausdiskutiert, aber nicht unbedingt auf dem Platz. Mir war das auch klar, dass wenn ich eine Chance haben will, muss ich das ja auch so machen.
Also du hast, wie bei der Bundeswehr gehört,
dass wir an der Rückhand nicht arbeiten. Die war gut. Und Vorhand haben wir dann angefangen, ganz neu zu lernen, werde ich auch nie vergessen. Eine komplett neue Bewegung in der Vorhand haben wir in Athen, war dann irgendwie das 3. Turnier oder so.
Wie alt warst du? 25?
25.
Eine neue Vorhand mit 25?
Und vor allen Dingen, du standst ja, sagen wir mal, irgendwie 250 oder so, plus minus. So,
ja,
ne? Da kann man ja ein bisschen spielen.
Ja.
So, ne? Und wenn dann einer kommt und sagt, das mit der Vorhand müssen wir mal neu machen, das musst du ja auch erstmal mitmachen und dran glauben.
Neue Vorhand, die hatte einen Fehler, der kommt aus dieser alten Dieblinger-Zeit. Herr Dieblinger war mal Verbandstrainer im Hamburger Tennisverband. Wir lernten ja noch früher mit der Continental-Griffhaltung Vorhand.
Ja.
Und irgendwas davon war da noch drin. Also die guten Hamburger, Thomas Werner, die noch etwas älter sind als ich, Thomas Werner, auch Helga Lütten, die ja bei den Damen ganz erfolgreich war, die konnten alle keine Vorhand. Hm. Das kommt alles aus dieser Zeit irgendwie, das mit Continental Griff.
Ja, Wahnsinn.
Dann haben wir das umgestellt, auch im Griff nochmal deutlich flacher und haben die Bewegung wirklich 5 Meter Entfernung zur Wand 300 ohne Fehler an die Wand in Athen bei 40 Grad. Der Ball hatte abends kein Fell mehr.
Ja.
Und wenn du bei 237 dann den Fehler machst, dann stehst du Nase an Nase aneinander und schreist dich an. Ja, das gab's.
Das gab's.
Okay. Ich muss mich korrigieren. Du warst im Einzel 172.
Okay.
Ich habe einen Zahlendreher gehabt.
Sorry.
Im Doppel Nummer 108 und in der deutschen Rangliste Nummer 10.
Ja, vom Belag her war Asche immer mein Schwerpunkt, weil ich von Gelenken her schon ein bisschen Schwierigkeiten auch hatte. Wenn ich auf Hartplatz viel gespielt habe, dann tat mir das eine oder andere weh.
Ja.
Hartplatz ging noch, Rasen habe ich ganz ausgelassen, bereue ich ein bisschen. Hatte ja mal das Ranking, um Wimbledon vielleicht wenigstens Doppel spielen zu können.
Ja.
Habe ich nicht gemacht, da war hier Punktspielsaison. Da bin ich dann hier gewesen, habe dann irgendwie gedacht, mache ich nächstes Jahr. Da kam es dann nicht mehr zu. Und nach diesem sehr, sehr guten Jahr mit dem Coach, wir wollten dann im nächsten Jahr natürlich wieder anfangen zu trainieren. Und dann hatte ich Australian Open gespielt, habe auch gut gespielt, eigentlich ein paar Sachen und ordentliches Ranking, lange Zeit keine Punkte zu verteidigen. Die hatte ich alle im zweiten Halbjahr eigentlich 89 gemacht und wollte dann 90 wieder loslegen und bin dann im Februar nach Brasilien zwei Turniere. Und da ist ein Turnier von Sand auf Hartplatz verlegt worden. Da habe ich gedacht, okay, spiele ich trotzdem und bin da umgeknickt. Und hatte dann einen Bänderriss und den habe ich dann operieren lassen hier. Bin dann so mit einem dicken Klumpen im Flieger, ne? Fuß hoch, Eisbeutel drauf, nach Hause machen lassen. Gleich wieder los, vielleicht ein bisschen früh Mexiko gespielt. Und dann ist es, dann kam irgendwie eine Verletzung nach der anderen, habe ich gemerkt, okay, ich krieg da den Anschluss nicht.
Ja, okay.
Und dann ist ja auch eine Altersfrage, ne? Dann bist du ja irgendwie auch, wenn du so spät anfängst, auch schon ein bisschen älter. Und ich hatte eigentlich immer vor, aus dem Tennis auch wieder rauszugehen und sozusagen einen normalen Beruf.
Genau, so, wolltest das war ja für dich von Anfang an klar.
Das war irgendwie
gut, es ist immer temporär, so eine Tenniskarriere, ist klar. Aber du hast ja eben gesprochen, irgendwie, du wolltest mal einen Punkt haben.
Genau, wenn du das Vorstudium schon fertig hast, dann willst du das ja auch irgendwie dann weitermachen. Also das war für mich irgendwie klar, dass es mal so eine Unterbrechungsphase ist. Und ich hätte auch weitergespielt, wenn ich nicht verletzt gewesen wäre, ganz klar. Wer weiß, wie das Leben dann läuft, keine Ahnung. Er hätte sicherlich mich noch ein bisschen weiter nach vorne spielen können, weil du durch das Punktesystem, wenn du keine zu verteidigen hast, dann kannst du mit jeder Runde ja nach vorne kommen.
Ja, genau. Das hatte Markus Zöcke ja auch erzählt,
dass
in dem einen Jahr so wahnsinnig abgegangen ist, weil eben nicht zu verteidigen und dann nur drauf gesammelt.
So, das geht ganz gut. Schwierig ist dann im nächsten Jahr, aber dafür bist du dann auch in größeren Turnieren, wo es wieder mehr Punkte gibt. Also so kann man dann auch sich da reinspielen und vielleicht auch drin halten. Und ich hatte ja auch, wenn ich meine Ergebnisse sehe gegen Top 100 Spieler, dann habe ich da verloren, gewonnen.
Ne? Ja, ja, also das war durchaus Top 100, war durchaus.
Wäre sicherlich irgendwo vielleicht mal drin gewesen.
Drin, ne?
Ja. Aber vielleicht auch nicht. Also mit hätte, wenn, ist da bleiben wir mal bei dem, was tatsächlich war.
Ja.
Und das war ja in jedem Fall sowieso okay und eine tolle Zeit.
Über deinen All-Time-Lieblingsspieler Agassi haben wir schon viel gesprochen und dein Vorbild Ivan Lendl auch.
Ja.
Und die beiden Spieler, die du nie mochtest, Korda und Kafelnikov.
Ja, mochte ich irgendwie nicht.
Wie kam das? Also persönlich keine oder einfach am Fernseher?
Nein, keine persönlichen Erlebnisse. Irgendwie Ausstrahlung und irgendwie Art.
Kann ich nachvollziehen.
Hat mir nicht zugesagt.
Bei Korda auf jeden Fall. Kafelnikov, den fand ich immer irgendwie, diese Vorhandtechnik, die der hatte, das fand ich immer schwer beeindruckend irgendwie.
Ja, so. Wir spielten ja beide unglaublich. Korda war mal Nummer 1, ne?
Ja.
Das, ich glaube, Kafelnikov Nummer 2 oder so.
Kafelnikov, also hätte ich jetzt auch gedacht, Top 5 auf jeden Fall.
Ja.
Danach unfassbar in die Breite gegangen und gepokert. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt so steht, aber der war zwischendurch sah der aus, hast du gedacht.
Korda hat unfassbar schöne Töchter, die unfassbar Golf spielen. Ne?
Und der Sohn spielt ganz gut Tennis.
Ja, der Sohn ist im Tennis.
Und der wird sehr sympathisch, finde ich.
Ja.
Sebastian Korda.
Ja, vielleicht tut man ja auch Unrecht.
Ja,
aber,
aber man hat ja so ein Gefühl.
Genau, wenn man, das ist ja aus der Zeit heraus, aus dem Gefühl heraus.
Oder waren die dabei bei der Reise nach Jerusalem?
Nein. Bei der Reise nach Jerusalem waren die nicht dabei.
Um ein Stichwort zu geben.
Ja, schönes Stichwort. Ich hatte ja betont, dass ich so richtig gut plane und so. Und das tue ich, glaube ich, auch irgendwie halbwegs, weil vielleicht auch aus Faulheit, weil wenn man gut organisiert ist und gut plant, ist ja das Leben irgendwie leichter meistens. Jedenfalls bin ich also zu meinem ersten Turnier gefahren. Ne? Alles mit Ricky besprochen und so. Und dann war also die Idee, okay, zwei Challenger-Turniere in Israel hintereinander, fahre ich hin, fährt ja sonst keiner hin wahrscheinlich, Tel Aviv, Jerusalem, fing in Jerusalem an, melde mich also im Turnier an, buch das Hotel, buch den Flug und so weiter, fahr hin, komm an, fahr direkt zum Verein und da hängt ein Schild irgendwie, das Turnier 2 Wochen verlegt. Das ist dann gar kein Turnier.
Geil.
Und dann? Am nächsten, und damals gab es die Flüge, damals musste man irgendwie immer eine Woche bleiben, sonst kriegte man keinen billigen Fluch.
Ja, okay.
Und da war Henning Krüger mit dabei, der hat mich begleitet. Der hat gesagt, okay, das mache ich auch mal mit aus Bock. Das tat mir natürlich unendlich leid, weil ich ja ihn quasi als Freund mitgenommen habe. Er hatte ja gar nicht vor, jetzt irgendwie...
Er wollte aber mitspielen.
Er wollte auch mitspielen, natürlich. Und so nach dem Motto, Mensch, da kommen wir in die Quali rein, weil da fährt ja keiner hin.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, dann komme ich da ja auch rein. Und ich sage, ich freue mich, Henning, nehme ich dich mit, dann muss ich nicht alleine hin. Und dann waren wir zusammen in Tel Aviv und am nächsten Tag heulend quasi vorm Lufthansa-Schalter gestanden. Nehmt uns bitte mit zurück.
Bitte zwei Notplätze.
Ja. Und dann hat Henning zu dir gesagt...
Nee, Henning hat dann kein weiteres Turnier mehr
gespielt. Nee, der hat zu dir gesagt, it seems that this guy has absolutely no touch. Oder was hat er?
Das ist auch eine schöne Geschichte. Das ist auch wirklich eine schöne Geschichte. Waren wir in, das war dann sehr viel später in Südafrika. Johannesburg ist ja in der Höhe. Das ist nicht einfach zu spielen. Ja. Hätte ich selber nicht gedacht, dass man in der Höhe den Ball wirklich so viel schwieriger kontrollieren kann. Und das merkst du natürlich vor allem bei so ein paar Schlägen. Beim Aufschlag merkst du es gar nicht so. Aber bei so den tieferen Volleys, die du versuchst, lang hinten vor die Grundlinie zu spielen im Doppel, merkst du es, weil die dir alle ins Aussegeln. Und ich spielte mit Alexander Mons gegen Aldridge Fisser. Die waren sogar, glaube ich, ziemlich gut. Vielleicht sogar mal Nummer 1 der Welt. Und abends, also wir verloren das relativ glatt und ich kriegte keinen vernünftigen Ball ins Feld. Also bei meinem eigenen Aufspiel, wir haben, glaube ich, dreimal mein Aufspiel verloren. Und weil ich immer den ersten Volley hinten einen halben Meter ins Ausgespielt habe oder einen Meter. Oder auch ein Lob als Return mal, alles immer aus. Und dann gucke ich abends so im Hotel die Fernsehkanäle durch und dann läuft das Spiel. Und der Reporter sagt, nachdem der vierte Ball ins Aus geht und ich meinen Aufschlagspiel verliere, sagt die, diese, das sind ja immer so zwei Kommentatoren, die sich zusammen unterhalten da so, sagt der, it seems this guy has absolutely no touch.
Das ist natürlich eine Sensationsgeschichte.
Habe ich gedacht.
Muss man sagen.
Habe ich gedacht, okay, er hat ja nicht Unrecht, aber es ist jetzt doch recht hart.
Ja.
Ich fand es ja schon cool, dass sie es überhaupt gezeigt haben, aber das große Johannesburger Turnier wurde eben, insbesondere wenn da die Südafrikaner Aldridge Fisser spielten, dann haben die das eben irgendwie gezeigt.
Aber dass das so irre ist, das heißt, wie reagiert man dann da drauf, wenn man das so gelernt hat, dann ziehst du einfach 2 Kilo mehr drauf oder was machst
du
dann?
Das würde man wahrscheinlich alles machen und sich wahrscheinlich heute auch 2 Tage eher hinbewegen, damit man dann
ein bisschen dran gewöhnt.
Ich hatte nochmal so ein Turnier in Mexiko, da ging es dann meinem Gegner so. Also das war Olivier Deletre, der war ziemlich gut, der war noch erste 50 in der Welt, glaube ich. Und dann spielte ich gegen den und der kriegte den Rückhandsleisling ins Feld. Der spielte einen ziemlich aggressiven Rückhandsleif und relativ viel schnell und der segelte ihm immer einen Meter raus. Also spielte ich ihm immer das Ding so in die Rückhand, dass er Rückhandsleif spielen musste. Den ersten Satz hatte ich, glaube ich, noch verloren und dann habe ich so in 2 Sätzen gewonnen.
Ja, Wahnsinn.
Dann habe ich danach die nächste Runde, glaube ich, gegen Pablo Araya verloren.
Und Pablo Araya hat dann gesagt, euch Fritten mache ich fertig. Oder wie?
Nein, euch Fritten mache ich fertig. Habe ich in einem Herrn 40-Punkt-Spiel, glaube ich, mal hier in Hamburg. Da war ich richtig sauer. Weil ich glaube, es war 40-15 und Satzball und so und Schlag ein Ass und die Jungs haben den irgendwie ausgegeben und habe ich gesagt, euch Fritten mache ich fertig. Und dann habe ich aber 3 Doppelfehler serviert und wir haben das Ding verloren. Manchmal bestraft der liebe Gott die Sünden, die Kleinen ja direkt, ja.
Alter, schön, das hat sich, das, ich würde sagen, diese, ich weiß nicht, wo es herkommt, dass man seinen Gegner liebevoll als Fritte, wie soll ich sagen, nennt. Beschimpft.
Das könnte ein neuer Kosename für dich werden.
Aber das hat sich durchgesetzt.
Du Fritte.
In Hamburg. Man hört das auch bei den Jüngeren.
Ja.
Ja. Die Fritten.
Ja, ja, das hat sich durchgesetzt. Ja, über offensichtlich kommt es daher, aus dem Alster. Aus dem Alster-Ursprung.
Wir müssen auch ganz kurz mal über deine schlimmsten Niederlagen sprechen. Also die Brille gegen Matthias Schneider bei Witthöf, die lassen wir mal unter den Tisch fallen hier.
Ja,
weil du hast einfach viel größere Namen hier noch erwähnt, im Einzel und im Doppel. Australian Open möchte ich mal erinnern an gegen Cahill Kretzmann. Was war da los? Mit wem hast du gespielt? Mit
Darren Cahill und Mark Kretzmann.
Richtig.
Ja.
Gut, ihr beiden. Sehr gut.
Come on!
Sehr gut. Waren auch, glaube ich, mal Nummer 1 der Welt.
Ja.
Waren auch, glaube ich, Titelverteidiger dort. War erste Runde Außenplatz. Ich habe gespielt mit Lars Wahlgren, ein Schwede. Mhm. Ja, wir führten im dritten Satz 3-1, 15-40 Aufschlag Cahill zum Doppelbreak. Der machte Aufschlag, er wurde ausgegeben, er war der Meinung, der wäre drinnen und fing an zu diskutieren. Und die Diskussion dauerte irgendwie 5 Minuten und dann wollte er 2 neue haben, weil wir ja so lange diskutieren mussten. Und dann hat der Schiedsrichter gesagt, nee, nicht 2 neue, das ist 2. Aufschlag, weil war ja Fehler gegeben worden und die Diskussion brachte ja auch nichts. Und dann war er einfach nur wütend und servierte mit dem 2. Aufschlag ein Vollbrett Ass.
Ja.
Also wenn er den irgendwo in die Plane zieht, hört er wahrscheinlich auf, gibt er wahrscheinlich verletzt auf, weil er sagt, dann weiß ich die Blöße nicht geben. Wir hätten es dann ja gewonnen mit Doppelbreak vorne.
Ja.
Wir haben es dann, glaube ich, 10-8 verloren. Und das ist schon schade. Das wäre schon ein richtig guter Sieg gewesen.
Wollen wir über den besten Tennisspieler, deinen optimalen Tennisspieler
sprechen? Ja, unbedingt.
Aufschlag. Wir fangen mit dem Aufschlag an.
Ja, Sivo Jinovic ist kein Schreibfehler.
Slobodan.
Nicht Ivanisevic, der natürlich auch unglaublich aufschlägt. Aber Sivo Jinovic schlug noch unglaublicher auf, konnte aber auch ansonsten, glaube ich, sehr, sehr wenig. Hat aber, glaube ich, mal... Hat er nicht sogar mal im Wimbledon im Einzel ganz gut gespielt?
Ja, ich würde sagen, er hat
sogar Halbfinale.
Ja, Halbfinale, Viertelfinale würde ich sagen, safe, da hätte ich jetzt Geld drauf gesetzt. Hat ja auch Doppel gespielt mit Boris Becker zusammen und hat auch, wenn ich mich nicht irre, mit der Kombination Eles und der hat auch mit dem Puma-Schläger gespielt sogar.
Ja, der war ja unter Management von Ion Tiriak, würde ich behaupten.
Genau.
Ja. Und so kam die Kombo zustande.
Ja, genau.
Und der hatte einen, ich weiß nicht, ob es ein Halbbruder oder wirklich Bruder war, sehr viel älter, Cheda, und der war Trainer bei uns im Club an der Alster.
Echt?
Ja, und so war der dann auch mal hin und wieder mal bei uns.
Wow, und hat mit euch mal trainiert?
Ja, also so, jetzt sag ich mal, vielleicht 3-4 Mal insgesamt.
Ja,
okay.
Ein paar Aufschläge reingetrümmert.
Ja, und unfassbar.
Wir sprechen noch über deinen ehemaligen Mannschaftskameraden Pat Cash.
Ja.
Später, aber erstmal Vorhand.
Agassi. Für mich. Diese kurze, knappe Aushubbewegung, dieser unfassbar geile Durchzug, diese klaren Schläge, dieses frühe Nehmen des Balls, Halbvolley an der Grundlinie, Wahnsinn.
Und jetzt kommt's. Trommelwirbel, Rückhand.
Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst, aber Rückhand fand ich meine schon so gut. Hätte ich gegen niemanden tauschen wollen.
Ist doch geil.
Das ist nicht ist geil. Spielst du sie mit beiden Händen?
Ja, müsst ihr ein paar Leute von damals fragen, die werden dann sagen, der spinnt.
Nein.
Aber
einhändige
Rückhand.
Sauber durchgezogen.
Deswegen hast du auch so gut Doppel gespielt, weil du einen Rückhand-Volley kannst.
Auf der Rückhandseite.
Ja.
Lieblingsschlag? Rückhand.
Rückhand Longline, ganz klar.
Linie runter.
Rückhand Longline, Linie runter.
Geil. Ist auch ein schöner Ball.
Slice?
Herrlicher Ball. Wawrinka spielt den gerne. Und gut.
Ja, und wer spielt den schönsten Slice?
Ja.
Mark Woodford. Kennt kaum noch einer. Australier spielte mit diesem Schläger von Snauer, der nur 14 Seiten oder 16 mal 14 hatte und die Seite war dafür dicker. Und damit kriegte man, glaube ich, noch mehr Spin in den Ball und spielte einen unglaublichen Rückhandslice.
Apropos, du hast auch mal Snowart gehabt.
Ja, meine Marke war in der gesamten Profizeit Snowart.
Meine ich doch.
Ja.
Hatte Snowart nicht mal diesen Schläger, wo der Kopf so komisch versetzt war?
Ergo irgendwie.
Ja, ne? Der so ein bisschen so eine Golfschlägerform hatte der doch.
Ja, genau.
Völlig so absurdes Gerät.
Völlig absurd, weiß nicht, was die Idee dahinter war, aber sie hatten auch einen Schläger im Programm, der diesem Head Pro, weiß nicht, ob nachgebaut, aber eben sehr, sehr ähnlich war, der zu der Zeit ja von sehr vielen gespielt wurde, ein knallhartes...
Das war
Kunststoffteil, weiß nicht, aus welchem Material die waren. Aber.
Mark Woodford, also Rückhandslice, Linkshänder, wahnsinnig guter Doppelspieler mit Todd Woodbridge zusammen.
Und was macht man mit einem richtig geilen Angriffslice? Man geht ans Netz und spielt Volley. Und da hat Peter 3 Namen genannt.
Ja.
Soll ich dir helfen oder weißt du es aus dem Kopf?
Das würde ich aus dem Kopf, denke ich, noch wissen. Das würde ich sagen.
Weil die meisten Gäste schwimmen hier ganz.
Wirklich? Bei Volley?
Ja. Nein, wenn man sie fragt.
Ach so.
Die wissen nicht mehr, was sie hingeschrieben haben.
Weil sich das auch oft verändert.
Nein, das ist ja was, weil kannst ja einen nachts wecken eigentlich. Das ist ja entweder, das ist ja das, was man im Herzen irgendwie spürt dazu. Pat Cash, unfassbarer Volley-Spieler.
Ja.
Auf jeden Fall.
Dein Teamkamerad? 87 bei Alster.
Genau.
Jungs oder 88.
Genau. Genau. Haben wir gegen 2 ganz gute eigentlich hier bei UHC. Wer spielte denn da noch? Die waren richtig gut. Weiß gar nicht mehr, wer es war. Da haben wir zusammen Doppel gespielt. Die haben wir brutal runtergelassen. Da meinte er auf der Bank, warum wir nicht 10 Jahre früher schon zusammen auf der Tour gewesen
wären. Das hört man nicht.
Da habe ich einen totalen Lauf geschoben.
Wie ist der denn in Hamburg bei Alster gelandet?
Er wunderte sich nur, wie das irgendwie möglich war.
Der hat 87 Wimbledon gewonnen. Wie ist der denn bei Alster gelandet?
Ja, wir wollten jemanden haben und haben so ein paar Kontakte. Henning hatte das, glaube ich, aufgetan als Kontaktmöglichkeit. Und dann haben wir ein bisschen über die Taler mit ihm gesprochen. Und dann haben wir das mit ein paar sehr netten Sponsoren aus dem Familienkreis und aus dem Club finanzieren können.
Und der lebte aber in Australien. Oder lebt
er? Ich glaube
in
London.
Ich glaube in London. Ah, okay, weil sonst, das wäre eine unfassliche Anreise.
Nee, nee, der lebte in London und war eigentlich.
Musste er
das passte terminlich für den irgendwie und er war mit seiner Freundin dann da und das war sehr witzig mit. Und
wie viel Spiele hat er gemacht?
Oh, drei oder vier?
Drei? Ich würde drei oder vier sagen auch.
Okay. Und auf Asche, das war jetzt nicht unbedingt sein Favorite Belag, ne?
Auf Asche, ja.
Kamen da ein paar Zuschauer?
Oh, begrenzt.
Überschaubar in Hamburg,
sehr
ne?
Sehr überschaubar in Hamburg.
Ja, ja. Ja, ja. Der Markt ist gesättigt aufgrund der internationalen Änderung genau. Baumchaussee.
Ja, das ist ja ist schwierig, das stimmt wohl.
Ja, wenn hier, also wer kriegt hier richtig Zuschauer? Ja.
Aber du hast nicht nur Pat Cash genannt, sondern noch Anders Jared.
Ja, Anders Jared, sensationeller Volleyspieler, ein so knallharter, gerader Arm, so brutal.
Und da fällt mir eine Anekdote ein. Henning Krüger spielt gegen Anders Jared Punktspiel Doppel auf M1 und sagt zu Anders Jared, if you want something, you can come over.
Als sie über einen strittigen Ball diskutiert haben, oder?
Irgendwie so.
Das schmeißt du nicht weg. Ja, der hat immer für Hildesheim gespielt. Angeblich hat er da irgendwie eine Freundin gehabt.
Ja.
Anders Jared oder sowas. Ja.
Und du hast Stich noch erwähnt.
Ja, Michael Stich, für mich ein unfassbarer Volleyspieler. Überhaupt natürlich ein unheimlich begnadeter und toller Tennisspieler. Ich glaube, dass zu seiner Zeit, als er dann, ja, so, und hat er Wimbledon gewonnen, 91?
Ja.
91, 92, 93, so in dieser Zeit, wenn man da die Top 100 Spieler gefragt hätte, wer eigentlich, wenn alle ihr bestes Tennis spielen vorne ist, dann hätten sie, glaube ich, alle gesagt, Stich. Mhm. Also auch ein Sampras oder andere hätten
gesagt. Die Aussage habe ich auch in den Ohren. Ja,
das, weil er wirklich auf allen Belegen und alle Schläge, keine Schwäche, jede Art des Spiels mitgeht, ob er die Schweden mit dem hohen Topspin auf Sand, hat er sie von oben runtergelassen oder mitgespielt und genauso auf Rasen, aber wirklich unfassbar guter Spieler.
Beeindruckend. Wir sprachen eben schon über Touch, davon hatte Michael eine ganze Menge.
Habt ihr trainiert?
Wir haben mal
oder gespielt? Gematcht?
Wenig. Bin mal nach Elmshorn, da war er da, da haben wir dann mal trainiert, eine Einheit. Aber er hatte da auch, ich glaube, er war sehr matchfokussiert und weniger der Arbeiter auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz. Also wenn ich mich dann noch 3 Stunden bis zum Übergeben am Zaun quälen wollte, dann wäre das, glaube ich, eher nicht seins. Nicht, dass er nicht auch hart gearbeitet hat, aber eben an anderen Dingen.
Mhm.
Der musste ja nicht über die Physis gehen, der hatte ja das Talent.
Ja, genau, der musste. Total richtig.
Ja.
Stopp Alcaraz haben wir oft gehört.
Ja, jetzt aktuell, nicht? Weil es auch früher kaum einer in der Menge, glaube ich, auch so gespielt hat.
Stimmt.
Wer hat eigentlich schon viel Stopp gespielt? Das war ein eher seltener Schlag.
Santoro und so Leute haben das irgendwie viel eingebaut, aber man hat es jetzt vor allen Dingen die letzten 10 Jahre praktisch nicht mehr gesehen.
Wirklich, ja.
Also der Ball war eigentlich raus aus dem Spiel. Würde ich fast sagen, und auf einmal kommt so ein Alcaraz und spielt ihn ja wirklich, das ist ja auch nicht ein Verlegenheitsball, sondern das ist echt ein aktiver Winner-Ball, den er irgendwie hat, und davon spielt er ein paar pro Satz. Ne? Das ist schon, finde ich schon auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Können wir uns alle drauf einigen.
Beste Beinarbeit, der Joker?
Der Joker, ganz eindeutig über so lange Zeit.
Auch wenn
Zeit.
Du so Alcaraz ich und
nicht sagen, Djokovic
vergleichst?
Hat er das Rutschen auf dem Hartplatz erfunden? Weiß ich nicht, aber das ist einfach unvorstellbar, wie gut er sich bewegt.
War undenkbar.
Ausgeschlossen.
Ja.
Und Schmetterball? Wie würdest du da spontan wählen?
Patrick Rafter.
Rafter,
sehr gut. Ist ja mein Lieblingsvolley-Spieler. Erstaunlich, dass die Australier so gut Volley und über Kopf spielen können. Ford hätte man auch nennen können.
Aber die haben viel noch aus der Rasenzeit.
Ja, genau. Das stimmt. Weil die viel auf
viele Rasenplätze gab.
Ja. Deswegen können die besser aus der Luft spielen.
Du hast netterweise auch ein paar Matches erwähnt, die du heute noch feierst, an die du dich erinnerst. Auch da, du brauchst nicht auf den Zettel stehlen, du hast sie alle im Kopf.
Ja, das glaube ich schon, dass ich die Matches im Kopf habe, die ich feiern würde. Also ein unfassbares Match war Becker-Agassi. Das ging, glaube ich, über 5, wenn ich es richtig weiß, und war irgendwie 7-6, 7-6 die ersten beiden Sätze für Becker, und dann hat, glaube ich, Agassi gewonnen in 5. Und dann natürlich das Masters-Endspiel Becker-Lendl mit dem Netzroller-Matchball nach einer Rallye mit, ich weiß nicht, 25 Schläge.
Ja, das war unfassbar.
Unfassbare Rallye, die mit diesem Netzroller endet. Und gut, das Hartford-Match mit McEnroe-Becker sicherlich auch. Also das war schon die Zeit, wo wir auch nachts wach waren und uns das angeguckt haben. Es gab ja nicht auch nicht dieses Überangebot an Sportereignissen wie vielleicht heute. Da hat man sich drauf gefreut, hat sich die Sachen auch angeguckt. Da waren schon ein paar tolle Matches dabei.
Und wenn wir jetzt auf das Tennisabitur gleich kommen werden, wenn wir uns aber zurück überlegen, du sitzt im Auto und pusht dich für ein Punktspiel und willst dich gut vorbereiten, welchen Song würdest du da wählen? Haroon hat für dich Eye of the Tiger im Sand gesummt.
Das hat er genau, wahrscheinlich müsste ich das auflegen und wäre sofort wieder in dieser Stimmungslage. Da hätte ich zumindest wieder Gänsehaut. Ja, das ist schon
unfassbar wieder drin im Film.
Intensive Zeit.
Ich habe gestern Ballwechsel gesehen, Wielander, Lendl, French Open 87. Also ein langer Ballwechsel, wie die sich den Ball also verhältnismäßig hin und her schieben. Wenn du es heute mit gegen Alcaraz heute vergleichst. Ja. Ja. Ach, diese alten Ballwechsel zu sehen, das ist so herrlich, oder?
Aber Wielander-Lendl, das ist auch so ein legendäres Spiel im US Open-Finale. Mhm. Haben sie ja auch, glaube ich, für die ersten 5 Spiele eine Stunde gebraucht.
Ja.
Weil beide aus taktischen Gründen heraus gesagt haben, ich bin hier mal der Konterspieler, ich lasse den anderen mal machen. Und haben sich wirklich den Ball von T-Linie zu T-Linie geschupft. Und so nach dem Motto, hau du doch mal drauf. Wirklich. Das war ja das Match, wo Mats Wielander dann im 5. Satz angefangen hat, einen Rückhandslice einzusetzen, den er vorher gar nicht gespielt hatte und dann die Partie auch gewonnen hat. Das war das Jahr, wo Mats Nummer 1 geworden ist.
Da hat er 3 Grand Slam gewonnen, glaube ich.
3 Grand Slam gewonnen, ja.
Hast du noch so ein paar Anekdoten?
Wir haben gegen Taroshi Smith, das war schon interessant, gespielt, mal Doppel.
Taroshi Nummer 1 im Doppel gewesen mit Heinz Günthert?
Genau. Taroshi Smith. Heinz Günthert, übrigens ganz toller Typ, den habe ich nochmal, als ich dann wieder mein Kampf so ein bisschen wieder reinkommen wollte und Haroon eben nicht nochmal für eine ganze Saison genommen hatte, wegen der Verletzung, die ich da in Brasilien hatte, habe ich Haroon dann abgesagt, weil es ja klar, ich wusste ja nicht, ob ich nochmal reinkomme. Und ich wusste aber ja, ich brauche ja Coaching und dann habe ich Heinz Günthert mal gefragt, ob ich mal eine Woche bei ihm trainieren kann.
Wo? In der Schweiz? Oder?
Der lebte in Schweden zu dem Zeitpunkt. Ist er mit einer Schwedin verheiratet gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch ist.
Ehemaliger Trainer von Steffi Graf.
Genau, ehemaliger Trainer von Steffi Graf. War auch zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr. Da habe ich ihn gefragt, ob ich da eine Woche mal hin kann und was das kosten würde und so weiter. Und dann hat er gesagt, können wir machen, so und so, haben wir vereinbart. Und dann habe ich eine Woche auch bei ihm zu Hause gewohnt und jeden Tag mit ihm trainiert. Da hatte noch so einen Verein in der Nähe, wo ein paar Jungs waren, mit dem er auch mit trainiert hat. Das war sehr interessant und sehr gut.
Geil.
War viel gelernt.
Was? Das ist ja für mich immer schwer zu verstehen, wenn man dann eben 25, 28 ist irgendwann und dann kommt da ein neuer Trainer. Was erzählt der dir oder woran erinnerst du dich, was er dir erzählt hat, dass du heute noch sagst, wow, das war toll? Ist es die Art?
Was ich zum Beispiel sehr erinnere, ist, dass er die Bewegung beim Volley nochmal verkürzt hat bei mir und gesagt hat, es ist zu viel Armbewegung drin. Also im Grunde brauchst du beim Volley, wenn du dich zum Ball drehst, bewegt sich der Arm im Grunde ja gar nicht. Also wenn du die Schulter drehst, geht ja der Arm mit. Du brauchst ja den Arm nicht noch zusätzlich bewegen, sonst hast du ihn ja, wenn du dich drehst, weiter hinterm Körper. Also weniger den Arm bewegen, mehr den ganzen Oberkörper einen Ticken mitbewegen und dann hast du den Schläger schon fast da. Und dann bleibt als Armbewegung wirklich nur ganz wenig, nur dieses Schneiden des Balles nach gegen den Ball, einmal drücken kurz, vielleicht 30, 40 Zentimeter Bewegung der Hand, mehr ist es gar nicht.
Und das hast du im zarten Alter von 28 gelernt dann, oder wie?
Da war ich 27. Ja.
Das Salamimesser.
Genau, stand irgendwie 100 im Doppel. Und er erzählt mir mal, wie ein Volley geht. Ja.
Das ist doch der geil.
Des Senders. Wir haben also beide am Netz, Hard-Volley hin und her. Das konnte der in der Tat besser als ich. Und der war ja, weiß ich nicht, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? War 15 Jahre älter ist der bestimmt.
Ja, wahrscheinlich.
40?
Ja.
Das war schon beeindruckend. Mhm. Aber gut, der war eben auch...
Nummer 1 der Welt.
Der war eben auch ganz vorne im Doppel. Ja, ja, klar.
Ja.
Und ein guter Typ. Also ich kann verstehen, dass Steffi Graf mit dem gut zusammengearbeitet hat. Mhm. Die ja auch eine ganz tolle Sportlerin ist. Und so jemand wie Steffi hätte ich gerne mal eher mal kennengelernt gerne. Mhm. Ne? So einfach nicht jetzt...
Aber es gab nicht so die deutsche Community wie die Schweden, die bekannt sind dafür, dass sie alle immer zusammenreisten. Die gab es wirklich nicht?
Nee, die gab es so nicht.
Ist es typisch deutsch oder ein schwedisches positives Phänomen?
Weiß ich nicht, war ich jetzt aber jetzt noch nicht so der Typ dafür, der sich dann so da irgendwo angehängt hätte. Es gab so ein bisschen so eine Hannover-Kombo, Sascha Nensel, Arne Thoms und Co., da waren so ein paar, die zusammen unterwegs waren mehr. Ich war da eher auch, glaube ich, so der Typ Einzelgänger. Jetzt, ja.
Bist du denn bereit fürs Tennisabitur?
Ja, apropos Einzelgänger. Oh,
da versuche ich mich vorzudrücken.
Da muss man natürlich, und du hast ein ganz Besonderes vor dir, das hat Tom ja eingangs schon erwähnt.
Ich werde ein bisschen improvisieren, weil, also erstens, wir haben über Renata Tomanova ja schon gesprochen, die als Ballkind dein Schwarm war. Und die hat in der Tat mal die French Open bei den Mädchen gewonnen. Hast du eine Idee, in welchem Jahr? Und ich gebe dir einen Tipp, da fanden auch mal Olympische Spiele in Deutschland statt in dem Jahr.
In 72 dann.
Richtig, ja. Richtig.
Das aber ist, ich hätte jetzt auch das so in der Richtung gerechnet. Ach, ja, komm. Natürlich, weil wenn sie, die muss ja in 20 gewesen sein, ja, als ich dann Balljung gewesen bin. Jetzt kann ich es ja rückwärts runterrechnen.
Ja. Okay, und wann hat sie dann die Internationalen am Roten Baum gewonnen, als du wahrscheinlich Balljunge warst? In Westdeutschland, wie hier steht. In einem Dreisatzfinale, da der Hinweis ja noch erlaubt, gegen Kazuko Sawamatsu.
Was einem nichts mehr sagt, sage ich dir 75.
Goldrichtig. Zweite richtige Frage. Stark. Und dann ein Jahr später war sie bei welchen beiden Grand Slams im Einzelfinale?
Paris und US Open.
French Open, Australian Open.
Immerhin ein richtig.
Kennst du ihren Coach?
Nein.
Weiblich. Vera Zukova. Kennt ihr die Tochter?
Natürlich.
Wer war denn die Tochter?
Ja, Helena Zukova.
Das gibt einen Punkt. Das ist doch das Tennisabitur, das flexible Tennisabitur.
Und das sind Damen-Tennis.
Und wer gewann 2003? Wer gewann 2003 die French Open bei den Mädchen? Eine junge Deutsche. Lars, da musst du auch mitraten. Die hat auch schon zugesagt bei uns für unseren Podcast. Natürlich. Heißt heute anders.
Barbara Rittner?
Nee, 2003.
Nee, da ist sie. Das
heißt heute anders.
Warte mal, 2003.
Werbegesicht von der Milchschnitte.
Weit daneben.
Weit daneben.
Stichwort Hannover.
Ah, da bist du.
Ja.
Aber das weiß auch kaum jemand, dass die heute anders heißt.
Du dachtest
aber
an Anke Huber. Lass,
wir, ne? Ich dachte an Anke Huber, wir reden aber über Annalena Grönefeld.
Die natürlich hat 2003 die French Open bei den Jungen gewonnen. Ja, man muss nur ins Archiv, man muss mal ganz tief in
siehst
den Keller
du,
reingehen.
Aber ist ja ein bisschen auch ein Beispiel, ne?
Ja, ja gut, aber die war aber auch gut im Doppel. War gut. Die war gut, die war gut.
Ja, absolut.
Ja. Ja, die war gut.
Gut, die Geburtsstadt von der Renata Jindřichův Hradec, damit werde ich euch jetzt verschonen. Und gut, dann ich habe hier Paul Wojtyczek stehen, mit dem sie verheiratet war.
Ja, Paul Wojtyczek. Ja, Paul Wojtyczek,
genau. Peter. Du hast Peter gesagt und wir haben
Pavel gesagt.
Wir haben Pavel gesagt.
Und richtiges Paul.
Paul, ich wollte euch nur.
Genau, so prüfen. Heißt mein Sohn wahrscheinlich noch aus dieser.
So, guck mal. Und jetzt spielt sie in Bayern beim TC Gauting und spielt immer noch bei den Damen 60 sehr erfolgreich. Nochmal vielen, vielen Dank, Renata, für die Sprachnachricht. Ich habe die wirklich kalt von der Seite angetextet. Sie gibt auch Training dort in der Nähe von München. Und bin sehr, sehr dankbar, dass sie diesen Spaß mitgemacht hat,
ja,
und
schön
dir diese Sprachnachricht indirekt zugestellt hat.
Das ist wirklich süß. Aber sie hat offensichtlich einen sehr bleibenden Eindruck gemacht auf den kleinen. Auf den kleinen,
und TC Gauting ist aber nicht
auf
der Verein von
auf den
Felix
kleinen
Roth.
Peter.
Da muss ich jetzt einmal ganz entschuldigen, wenn ich so unhöflich unterbreche, aber hieß das nicht Gauting, der Verein von?
Nee.
Das wäre ja ein lustiger Zufall.
Nee, das waren unterschiedliche Homepages.
Na gut, Frage,
Garching.
Frage 8. Ach ja, Garching. Gauting, ja. Garching, Freising, Schwabing.
Das war das Tennisabitur von und mit Peter Balloff, und Peter, auch du hast das Tennisabitur bestanden. Ich habe mit Lars vorhin.
Ja, da kriegst du eine Kiste Pilsner Urquell von uns auf jeden Fall.
Augustina gibt es nur noch. Ich hab mit Lars
Holsten mit.
Oder Holsten. Ich habe mit Lars vorhin die Tennispromotion gemacht.
Oh.
War ganz eng. Im Jahr musste aber den Jahresrückblick dafür anhören. Da wurde er überrascht.
Ja.
Habe ich ihn quasi Longline
brauchte mein Handy
passiert
dafür.
Hast du einen schönen Rückhand Longline reingedrückt.
Ja. Also um das Ganze jetzt noch abzurunden, die Sahne oben
Cherry
auf die Erdbeeren
on the Cake oder was?
Und Cherry on the Cake.
Okay.
Spiele ich nochmal eine Sprachnachricht vor von einem ehemaligen Mannschaftskameraden.
Hallo Balli. Als ich Ende 1992 zu Alster kam, dachte ich eigentlich, dass ich ein ganz guter Tennisspieler sei. Denn ich hatte bei Clipper an 1 und 2 in der Regionalliga fast alles gewonnen. Aber du und Henning, ihr habt mir dann erzählt, dass ich eigentlich ziemlich hohl spiele, immer nur flach und schnell, was mir eigentlich viel Spaß gemacht hat. Aber damit würde man nicht so erfolgreich spielen. Und ihr habt mir dann versucht beizubringen, hoch und mit Spin zu spielen. Das habe ich dann probiert in der Halle das erste Mal. Da habe ich dann eigentlich nur hoch gespielt und kaum mit Spin. Und in der Halle war das eigentlich ja sowieso nicht so angebracht. Und habe fürchterlich auf die Mütze gekriegt und dachte, das ist alles Quatsch, was ihr erzählt. Aber ich habe es dann ja irgendwann gelernt und tatsächlich hat das mein Tennis nochmal auf eine neue Qualitätsstufe gehoben. Und tatsächlich spiele ich heute noch so und liebe es über alles. Halbe Stunde Forehand Cross ist heute immer noch wie Meditation für mich. Alster wurde dann ja im weiteren und im engeren Sinne meine Heimat und Lebensmittelpunkt für viele Jahre, wofür ich auch sehr dankbar bin und eine Zeit, die ich sicherlich nie vergessen werde. Und was ich auch nicht vergessen werde, Balli, das ist, dass wir im Herrn 30 Doppel mal Deutscher Meister geworden sind in der Halle. Komischerweise auf Sand in der Halle, aber es hat mir auch großen Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Podcast.
Wer war das, Balli? Mach mal, löst mal den Knoten und das beantworte, wo, wie, gegen
wen. Das ist der Lange, Alex von Hugo, toller Kerl, guter Arzt, glaube ich, toller Mensch. Toller Freund in dieser ganzen Tenniszeit.
Und der war deutscher Meister mit dir?
Mit mir, Ben. Tatsächlich, ja, wir sind nach Karlsruhe gefahren, stimmt. Dort gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er im Einzel auch einen Titel geholt hat, aber im Doppel haben wir gewonnen, ja.
Im Sportpark Karlsruhe bei Jürgen Fassbender.
Ja, genau.
Sensationell, da wird auf Asche gespielt. Das ist ein perfektes Ende für diesen Podcast. Wir lösen in den Kommentaren auf, warum dich viele immer Satellitenballi genannt haben.
Da bin ich schon für entschuldigt.
aber naja, einfach, da kommt weil, der einfach, ein oder andere jetzt vielleicht drauf.
Einfach, weil der Balli irgendwann gesagt hat, ich fahre jetzt mal Satellites spielen und dann haben sie mich geflaxt und haben gesagt, du bist der Satellitenballi.
Ja, so verdient man sich seine Sporen in Sachen Spitznamen und das gibt ja auch nur der Mannschaftssport vor. Nirgendwo entsteht sowas so schnell wie beim Mannschaftssport. In dem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, treibt Mannschaftssport, spielt Tennis und folgt uns auf allen Kanälen. Vielen lieben Dank an Peter Ballauf.
Danke, Peter.
Danke euch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet:
Handtücher. Einzusetzen gegen Schweißbildung sowie zur Abschottung, wenn Sie sich konzentrieren wollen. Werfen Sie sich beim Seitenwechsel ein Handtuch über den Kopf und denken Sie nach.
Doublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. kontakt@anlaufgegengewalt.org ist eine anonyme und unabhängige Anlaufstelle für jeden, der Gewalt erfahren hat. Schreibt eine E-Mail an kontakt@anlauf-gegen-gewalt.org. Dann wird euch geholfen. Doublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Ein großes Danke an alle unsere bisherigen Gäste und Hörer und an unser grandioses Team. Verantwortlich für Schnitt und Ton Lina Ilkenhans und Hannah Moore. PR und Kommunikation Isabel Rauhut. Moderation Charlie O'Brien und Cliff Claven, Radiostimme Tom Heinkel und für die Schönheit verantwortlich Lars Kreinhagen. Last but not least, ganz großes Tennis von der Agentur Karl Anders und Chefdesigner Marcel Häusler für Logo, Artworks und Merch. Apropos, wie ein Ass mit 200 durch die Mitte, unser Jingle von Christopher Hünicke von der Band Revolverheld. Folgt Doublette 76 bei Instagram, Facebook oder LinkedIn und teilt den Podcast unter anderem. Seit April haben wir 20.000 Hörer und wir wollen immer mehr werden. Vielen Dank für euer Interesse und für eure Nachrichten über die Social-Media-Kanäle an Doublette 76.